ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Und da ist sie, die brandneue Folge. Bei mir zu Gast Pflanzenarzt René Wardas. Und das Thema heute ist spektakulär. Alles dreht sich nur um Rasen. René, wie sieht denn dein perfekter Rasen aus? Für dich, nur für dich.
Also mein perfekter Rasen ist grün und da sind ein paar Gänseblümchen drin und keine Disteln und und sollte nicht so viel Arbeit machen.
Genau, und ich glaube, da triffst du auch schon direkt ins Schwarze, was viele Hörerinnen und Hörer auch so zu Hause denken. Die denken sich, also was hätte ich denn am allerliebsten? Ich hätte gerne einen ganz tollen, grünen, satten, weichen, saftigen Rasen. Bitte keinen Löwenzahn drin, keine Disteln. Schön saftig und man kann barfuß drauf laufen. Es ist weich, aber nicht so kratzig. Und wenn es geht, nicht so viel gießen, weil es ja auch teuer. Und der soll eigentlich für immer so bleiben. Oder? Das ist so der Wunsch.
Ja, also das ist der Wunsch, aber das kann nicht so sein und das kann auch nicht so werden. Warum? Weil ich immer gegen Mutter Natur kämpfen muss. Und wenn ich das nicht richtig mache, dann gewinnt Mutter Natur. Weil Mutter Natur möchte gerne Artenvielfalt. Und ein Rasen ist alles andere als Artenvielfalt, ist eine Monokultur.
Ich kann dir ja mal ein kurzes Beispiel geben, was mein Rasen angeht. Der ist bei mir sozusagen zu 75% Moos, dann Spitzwegerich und Gänseblümchen. Und da, wo es eben feuchter ist, da ist natürlich auch viel Moos, was übrigens sehr hübsch blüht. Und ich habe irgendwann mal gedacht, okay, das Moos hat da bestimmt eine Berechtigung. Der ist auch tatsächlich immer in Summe relativ grün. Und ich habe damit eigentlich wenig Arbeit, gerade da, wo das Moos ist. Jetzt mag das natürlich nicht jeder gern. Der ein oder andere sagt vielleicht, oh, also das mit dem Moos. Was würdest du denn sagen, wie muss man den Rasen angehen, damit der vielleicht jetzt mal wenig Moos hat?
Okay, also ich sage immer, wer viel Moos im Rasen hat, hat viel Moos in der Tasche. Warum? Weil er an Dünger gespart hat. Das ist halt mal, also Moos ist immer ein Anzeichen, dafür zwei Anzeichen. Erste Anzeichen, zu wenig Licht. Wenn ich weniger als, ich sag mal, einen halben Tag Licht habe, dann kann ich nichts gegen Moos tun. Dann sollte ich da vielleicht ein paar Stauden hinpflanzen. Und das nächste ist natürlich, Mutter Natur mag keinen kahlen Boden. Und wenn ich zum Beispiel nicht dünge, dann wird der Rasen Licht. Das heißt also, er hat Hunger, wird Licht. Und dann kommt sofort Mutter Natur und sagt, im Schatten kommt's Moos und in der Sonne die Wildkräuter. Ja, also das, man muss es einfach nur verstehen, so was so passiert in der Natur und wie die Natur denkt. Dann kann man eigentlich ganz gut einfach dagegen wirken.
Also mir gefällt das ja so. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, ich möchte eigentlich der Mutter Natur was entgegensetzen. Ich habe jetzt rausgehört, man müsste jetzt entsprechend dann düngen oder auch nicht düngen. Da gibt's ja nun wahrscheinlich unendlich viele Sachen, die man auf den Rasen geben kann. Man liest überall Tipps. Jetzt düngen und vertikutieren und das drauf und jetzt davon und Schwefel und weiß ich, was da alles gibt. Wenn man jetzt mal sagt, wir wollen es einfach halten. Vielleicht, ich möchte jetzt Moos und Wildkräuter weghaben. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so schattig. Ich habe eine Chance. Wie reagiere ich?
Also, ich will erstmal ganz klar sagen, was viele Leute falsch machen. Das Erste, was die Leute machen, wenn sie Moos haben, sie gehen los und kaufen Kalk. Ja, und kalken. Aber es gibt so ein Sprichwort, Kalk macht reiche Väter und arme Söhne. Warum? Wenn ich jedes Jahr Kalk auf den Boden bringe, was passiert? Das heißt, Nährstoffe werden freigesetzt. Ich kriege erstmal ein tolles Ergebnis und dann baut sich aber Humus ab. Die Bodenstruktur wird immer schlechter und das heißt, umso älter der Boden und der Rasen wird, umso schlechter wird er dann. Wenn ich dann jedes Jahr immer wieder Kalk streue, ist das nicht gut. Also man muss halt immer auch mal überlegen, was man da tut. Und Kalk ist natürlich immer die billigste Variante. Kalk wird immer, ich glaube, irgendwelche Marketing-Experten sitzen auf Kalkberge, um jedes Jahr Kalk zu verkaufen. Das ist aber nicht so. Viel wichtiger ist es, dass man sagt, okay, ich versorge meinen Rasen erstmal mit Nährstoffen. Und wenn ich das mache, das ist das Wichtigste, dann wächst der Rasen schneller wie das Moos, schneller wie die Wildkräuter und verdrängen sie. Damit hat man dann so einen schönen grünen Rasen, wie ich ihn zu Hause habe. Schön dicht, schön grün, aber natürlich auch mal ein Wildkräutchen dazwischen, was ja auch nicht schlimm ist, was ja auch gut ist. Aber man schafft alles grundsätzlich wirklich mit Dünger. Und das Problem, was auch viele machen, die fangen jetzt im März, ja, holen sie den Vertikutierer aus dem, aus der Garage, dann wird der Rasen vergewaltigt. Das heißt also, man geht dann fünfmal, sechsmal, wenn da keine riesigen Berge zusammenkommen, dann hat man nicht richtig gearbeitet. Das ist aber ein Fehler. Ich wecke meinen Rasen jetzt im Frühjahr und das mache ich mit Essen. Wie wir jetzt frühstücken würden, so schön, so muss der Rasen natürlich auch erstmal mit Nährstoffen machen, mit Nährstoffe bekommen. Und das kann man natürlich auch sehr, sehr ökologisch und umweltschonend machen. Also man muss jetzt nicht immer denken, oh, jetzt kommt er jetzt hier mit der Düngerkeule. Nein, wir können das auch sehr ökologisch machen.
Jetzt habe ich gleich meine Frage dazu. Ich mache ja auch immer so Jauchen und sowas aus Brennnesseln. Könnte ich jetzt auch sowas Banales nehmen wie so eine Jauche aus Pflanzenresten? Oder muss es schon was Ordentliches für oder was konkret für den Rasen ausgerichtetes mit einer speziellen Zusammensetzung sein?
Also nein, also in der Natur ist es so. Also wie haben sich die Rasengräser entwickelt? Die haben sich entwickelt, weil sie immer abgefressen worden sind. Und wenn sie immer abgefressen worden sind, mussten sie immer neue Halme schieben. Und so haben sie gelernt, dicht zu werden. Und was hat, ich sag mal, der Dinosaurier oder die Kuh gemacht, wenn sie gefressen hat? Hat sie eigentlich indirekt auch gedüngt. Mhm. So, und das können wir genauso machen mit Naturdünger. Also mein Favorit ist zum Beispiel Schafwolldünger. Und dieser Schafwolldünger, der wird mit ein bisschen Aktivkohle gemischt. Und das sorgt dafür, dass der Boden ja voller Nährstoffe, voller Mikroorganismen ist. Und der Rasen kann richtig wachsen und wird richtig schön grün. Und dieser Schafwolldünger ist sehr schonend. Das heißt, der versorgt meinen Rasen über 5 Monate mit Nährstoffen. Und das ist was ganz Tolles. Und hier braucht man keine Angst haben, egal wie die, ich sag einfach mal, die Energiepreise sind, ja, das ist völlig egal. Also der mineralische Dünger, der steigt nach oben, aber die Schafe auf dem Deich, ja, die bringen trotzdem ihre Schafwolle und die kann man gut verarbeiten als Dünger.
Jetzt hast du so ein paar Reizworte gesagt, glaube ich, für den einen oder anderen. Der Rasen wächst dann so schön. Er wächst, er wächst, er wächst. Okay, der Rasen wächst jetzt also. Und der ein oder andere denkt sich, den würde ich jetzt aber doch schon gern mal jetzt wieder mähen. Und auch da gibt's ja sicherlich ein paar Sachen, die die Natur vielleicht begrüßt und andere, die die Natur vielleicht nicht so toll findet. So ein Klassiker ist ja, oh nee, jetzt müssen wir schnell mähen. Und dann schön die unterste Stufe, alles weg, weil irgendwie 0,2 Millimeter, jetzt ist es wieder ein schöner Rasen, in Anführungszeichen. Ist ja wahrscheinlich nicht die optimale Taktik?
Nein, nein, nein. Also wenn wir mit dem Rasen reden könnten und du würdest den Rasen fragen, sag mal, soll ich dich mähen? Was würde der Rasen sagen?
Ja, aber nicht so doll.
Nee, der würde sofort sagen, nein.
Nein?
Nein, warum? Der Rasen hat nur eins im Sinn. Er möchte wachsen und seine Art erhalten. Ja, und blühen und seine Art erhalten. Und wir kommen natürlich dann mit dem Rasenmäher und mähen ihn ab. Und dann denkt er immer wieder, ach, so was Ärgerliches. Jetzt muss ich schon wieder einen Halm schieben und muss schon wieder von wachsen vorn. Und von vorne anfangen. So, und das ist halt eben... und da kommen wir denn auch dahin, wie tief mähe ich eigentlich? Und so ein Rasengras hat halt auch so eine Komfortzone. Also auch ein Rasen macht Photosynthese. Wissen alle, Pflanzen machen Photosynthese. Und der Rasen auch. Und er kann am besten bei einer Länge von 5 Zentimetern noch gut Photosynthese machen, damit er sich bestocken kann. Mhm. Damit er den nächsten Halm schieben kann. Wenn du jetzt sagst, ich mähe den ab bis zur Kante, weil ich nicht so oft mähen muss. Ja. Was macht er dann? Dann muss er immer wieder erst einen Halm schieben. Ja? Er schiebt einen Halm, kommt gerade so auf die 5 Zentimeter und sagt sich so, jetzt endlich kann ich mich bestocken. Ja, ein Glück. Und dann kommst du wieder mit deinem Rasenmäher.
Und zack.
Zack, mähst ihn ab bis zum Anschlag und dann fängt er wieder von vorne an.
Und ich glaube, das ist ja auch nicht so günstig, wenn man das jetzt mal kurz im Hochsommer betrachtet. Wir haben immer sehr heiße Sommer gehabt jetzt in letzter Zeit. Und wenn natürlich dann immer nur dieser eine Halm sich wieder irgendwie traut rauszugucken, dann ist das ja sicherlich auch ein Problem, dass die Fläche entsprechend dann auch verdorrt und man ja dann eigentlich gar keinen Schutz hat für diesen Rasen, oder?
Es gibt ja Leute, die stehen auf diese Kokosoptik, ja. Und die kriegt man dann relativ schnell an dem Rasen, ja. Der ist dann relativ schnell braun. Und darum ist es, also so ein Rasen kann sich auch selbst beschatten. Das muss man auch so sehen. Also das heißt, wenn ich ihn dann, im Sommer sollte ich ihn ruhig ein bisschen länger, mein Rasen wird im Sommer fast gar nicht gemäht. Nur die Halme, also die Ansätze der Blütenansätze, die schneide ich zurück. Alles andere lasse ich und dann habe ich wirklich einen total grünen Rasen, weil ich sprenge meinen Rasen nicht. Also mein Rasen kriegt kein Wasser, weil das Wasser brauche ich für mein Gemüse, ja, und nicht für den Rasen. Und trotzdem sieht mein Rasen immer schön grün aus.
Das ist ein tolles Stichwort. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass Menschen im Sommer auf den von der Sonne bestrahlten Rasenteppich so einen kleinen hinstellen, der da so nach links und rechts klappt und alles da so ein bisschen bedröselt. Genau. Und da frage ich mich auch immer, ob der das so schön findet, in der Sonne irgendwie beregnet zu werden. Ich weiß es nicht. Wie du ja schon, sag ich mal, scharf erkannt hast, ist es bei mir doch recht schattig in der einen Hälfte des Gartens. Deswegen ist das bei mir jetzt nicht so ein großes Problem. Aber ich sehe das häufig mit diesen Bewässern. Und würdest du sagen, dass wenn man dem Rasen sozusagen seine Komfortzone lässt, dass die Bewässerung dadurch im Prinzip ausbleiben kann?
Also ausbleiben kann sie nicht, leider. Mein Rasen ist aber auch so, ich lege da nicht so einen Wert drauf. Das heißt also, bei mir sind dann auch meine Ecken, wo er dann nicht ganz so schön ist. Aber wenn ich wirklich den schönen Rasen haben möchte und ich will, dass meine Kinder auf dem Rasen spielen und so, dann braucht er Wasser. Aber es ist halt eben wie mit jeder Pflanze. Eine Pflanze muss leiden, ein wenig. Und wenn sie leidet, dann kann sie viel mehr vertragen, als wenn sie immer verwöhnt wird. Mhm. Wenn ich jetzt jeden Tag angehe und den Wasser und meinen Rasen sprenge, dann verwöhne ich meinen Rasen und mein Rasen macht keine Wurzeln. Der bleibt halt mit der Wurzelnarbe in den obersten 5 cm, weil das Wasser nicht tief genug geht. Mhm. So ein Rasen braucht in der Woche bei 30 Grad 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter in der Woche. So, und wenn ich jetzt angehe und sage, okay, diese 25 oder 20 Liter gebe ich dem Rasen zweimal in der Woche, dann geht das Wasser richtig schön tief, die Wurzeln gehen richtig schön tief und kommen dann eben an Wasserreserven, aber auch an Düngereserven dran, wo er normalerweise nicht dran kommen würde. Also damit kann ich meinen Rasen unterstützen. Also weniger ist da mehr. Niemals jeden Tag gießen. Das mit fast allen Pflanzen so. Auch wenn ich ein Gemüse habe oder so. Die muss man ein bisschen leiden lassen. Die sollen Wurzeln machen, ja. Die sollen nach Wasser suchen. Und die gehen halt, jede Pflanze geht den geringsten Widerstand.
Ja, das kann man gut verstehen. Das machen ja manche Menschen auch. Gut, ich würde noch mal gerne in diese Thematik reingehen mit den Wildkräutern. Es gibt ja so ein paar Problematiken, besonders auch in Schrebergärten und Kleingärten, wo es immer heißt, ach naja, wenn jetzt der Löwenzahn sich so vermehrt, um Himmels Willen. Ich persönlich habe damit kein Problem mit Löwenzahn. Aber Löwenzahn ist ja so ein Thema, das polarisiert ja so ein bisschen. Die Menschen haben Angst, dass überall der Löwenzahn ist. Raubt denn der Löwenzahn tatsächlich dem Rasen das Leben?
Also Löwenzahn, man sagt doch Kuhblume dazu. Warum sagt man Kuhblume dazu? Weil der Löwenzahn da wächst, wo ganz viele Nährstoffe sind. Also das ist eine Zeigerpflanze. Das heißt, die zeigt mir an, der Boden ist voller Nährstoffe. Und natürlich, was macht der Löwenzahn? Der bildet große Rosetten und der will auch nichts anderes machen, als den Rasen zu verdrängen, weil er auch leben möchte. Aber es ist überhaupt gar kein Problem, dann, wenn der Löwenzahn Überhand nimmt, ihn mal auszustechen. Und wenn er jung ist zum Beispiel, dann kann man auch mal ein paar Löwenzahnblätter essen. Soll sehr gut sein für die Gesundheit, ja, leberreinigend und so. Also man muss halt eben mal versuchen, die guten Dinge zu sehen. Also ich sage mal, eine Distel will ich nicht in meinem Rasen haben. Klar, wenn die Kinder dann spielen, wer will dann schon über Disteln laufen, dann musst du die ganzen Stacheln dir aus der Fußsohle holen. Das ist nicht, aber so ein Löwenzahn, ja, oder Pusteblume, welches Kind hat da keinen Spaß mit, wenn man die Pusteblume durch die Gegend pustet. Der Nachbar vielleicht nicht so, aber da muss man drüber hinwegsehen.
Ich würde gerne nochmal ansprechen das Thema Wiesenblumen. Es gibt ja auch Menschen, die glauben, wenn sie ihren Rasen jetzt wachsen lassen, einfach so, dann ist der ganze Rasen voller toller Kornblumen, überall ist der Klatschmohn und plötzlich blüht er sich in Grund und Boden, denn jetzt haben endlich mal die Blüher Platz, um sich auszuleben. Wie wollen wir damit umgehen?
Also das ist nicht aus der Welt zu schlagen. So ist das. Also man muss sich vorstellen, unsere ganzen Wildblumen, die mögen karge Böden, das heißt ohne großen Nährstoffe. So, wenn wir natürlich unseren Rasen immer düngen, dann verdrängen wir die da. So, wenn ich jetzt aber möchte eine bunte, eine Kräuterwiese haben, dann mache ich nichts. Dann lasse ich alles Mutter Natur machen. Da wird nicht mehr gedüngt, ab und zu mal ein bisschen gemäht. Also ich muss das Gras natürlich auch ein bisschen höher werden lassen, weil manche Wildblumen auch diesen Wiesencharakter brauchen. Ja, der wird einfach nicht mehr gemäht, wird gar nichts gemacht. Dann lasse ich einfach mal eine Ecke, das kann man mal ausprobieren, indem man einfach mal sagt, okay, in meinem Rasen lasse ich mal ein Viereck, das mähe ich einfach nicht. Und dann lasse ich mal gucken, was da passiert. Das passiert nicht in einem Jahr, sondern da braucht ein bisschen, das heißt 2-3 Jahre und dann etablieren sich da heimische Wildkräuter. Wenn ich mir diese Kräuter kaufe, so Blumenwiesen, da sind so viele Kräuter drin, die sowieso nur ein Jahr halten. Also viel besser ist, wenn man der Natur ja freien Lauf gibt und sagt, Natur, mach du, ich guck mal zu und guck mal, wie sich das entwickelt.
Okay, ich merke, dass der Ansatz ein sehr naturbezogener Ansatz ist. Finde ich persönlich sehr gut, weil dadurch kann man auf das reagieren, was die Natur für Bedürfnisse hat, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau.
Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also am liebsten wollen wir mit unserem Rasen oder die Menschen wenig Arbeit haben. Sie wollen, dass er hübsch aussieht. Also muss man auf die Bedürfnisse dieses Rasens eingehen. Und weil der ja aus mehreren kleinen Pflänzchen besteht, die sich natürlich auch immer vermehren wollen.
Genau,
ne?
Will, eine Gesellschaft. Ja.
Genau, will der natürlich entsprechend wachsen, er will hoch hinaus, er will sich ausbreiten und konkurriert natürlich auch mit anderen Pflänzchen. Also genau. Muss ich die Bedürfnisse dieser Pflanze, dieser Rasenpflanze eigentlich berücksichtigen am meisten.
Genau. Genau.
Damit er die Kraft hat, die anderen zu verdrängen, richtig?
Genau, und das ist eben auch wichtig. Also normalerweise ist ja, man hört ja immer so Rasen, nein, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, das darf man nicht. Es ist schon wichtig, dass wir Rasen haben. Also nur ein Beispiel mal, was Rasen kann mehr als nur dumm rumwachsen. Ja, Rasen bindet zum Beispiel Staub, ja, Rasen sorgt dafür Sauerstoff. 250 Quadratmeter Rasenfläche macht Sauerstoff für eine vierköpfige Familie, so ungefähr. Ja, will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber was macht Rasen noch? Rasen speichert auch Wasser, verbraucht nicht nur Wasser, sondern Wasser wird auch gespeichert, was auch ganz wichtig ist. Und ich sag mal, Rasen verbindet. Also stell dir vor, wir hätten in den Parks und überall keine Rasenflächen mehr. Wo sollen wir sitzen? Wo sollen wir Picknick machen? Auf Rindenmulchflächen? Nein. Also Rasen ist schon ganz wichtig und ist schon ganz gut. Und wir müssen halt eben es nicht übertreiben. Und das heißt, und versuchen eben auf mineralischen Dünger zu verzichten. Das heißt, das, was halt eben nicht ökologisch ist, sind ganz oft die mineralischen Dünger. Dann gibt's Leute, die schmeißen da so Blaudünger drauf, ja, und wundern sich, oh, jetzt muss ich aber 8-mal mähen. Ja klar, weil Blaudünger ist halt, das geht ins Grün und nicht in die Wurzel, ja. Wenn ich Rasen ernten will, ist das vielleicht in Ordnung, aber nicht, wenn ich einen schönen, gleichmäßig, ruhig wachsenden, langsam wachsenden Rasen haben möchte. Und ich finde, das sollte auch in jedem Garten vorhanden sein. Und wenn man so ein bisschen auf die Bedürfnisse des Rasens achtet, es nicht übertreibt, ist alles in Ordnung.
René, die Zeit rennt. Abschließend vielleicht noch kurz, ist das auch giftig anteilig, kurz?
Nein. Also, was,
also diese Düngerarten?
Also natürlich so ein mineralischer Dünger, es kommt immer drauf an. Und niemals, so würde ich sagen, kein Rasendünger mit Unkrautvernichter nehmen. Der ist giftig für Kaninchen, für Hasen, für Katze, für Hund. Das ist so, also normaler mineralischer Dünger, wenn er eingewaschen ist, ist er nicht giftig. Organischer Dünger ist absolut ungiftig, damit kann ich auch nicht überdüngen. Also ich empfehle eigentlich organischen Dünger, weil da kann man gar nicht viel falsch machen. Ja, da kann man, also den streut man rauf, damit belebt man den Boden, die Mikroorganismen haben was zu futtern. Ja, Rasenfilz wird schneller zersetzt, weil da Millionen von Mikroorganismen da sind und ich kriege so dann wirklich also einen schönen Rasen, der schön anzusehen ist und wo ich dann drauf sitzen kann, wo ich ja Fußball spielen kann, wo ich mich in der Sonne sonnen kann. Also das ist wichtig.
Und natürlich auch mal barfuß, einfach mal die ersten Sonnenstrahlen barfuß auf dem Rasen genießen.
Auf alle Fälle.
Das finde ich ganz toll.
Ja, genau.
Lieber René, die Zeit ist verflogen, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Danke,
ja,
dass
schön.
Du hier zu Gast warst bei Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast. Hört uns weiterhin zu. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ach, und ich vergesse hier noch ein kleiner Tipp für euch.
Den Haag 1672. Cornelius van Baarle steht kurz davor, die erste schwarze Tulpe der Welt zu züchten.
Es geschah um diese Zeit, dass die Tulpengesellschaft von Haarlem einen Preis für die Entdeckung einer großen, schwarzen, fleckenlosen Tulpe aussetzte.
Zwischen Machtspielen, Verrat, Intrigen und einer heimlichen Liebe kämpft er um sein Lebenswerk.
15 bis 20 Tulpen lagen zerrissen und aufgeschlitzt umher. Der Saft floss aus ihren Wunden. Dieses kostbare Blut, das von Baarle gern um den Preis des Seinigen zurückgekauft hätte.
Alexandre Dumas, die schwarze Tulpe. Das ganze Hörbuch im neuen Hörbuch-Klassiker-Podcast Kult in ARD Sounds.